Gemeinde hören. Das ist sehr gut. Gott ist gut. Vielen Dank, Matthias. Okay, sehr schön. Nun wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden. In meiner letzten Predigt habe ich Kapitel 2 aus der Philipperbrief erklärt. Wir erinnern uns, Paulus schrieb diesen Brief an die Christen in Philippi aus dem Gefängnis in Rom. Und dieser Brief hat einen sehr reichen und wertvollen theologischen Inhalt. Heute schauen wir uns die Botschaft von Kapitel 3 an, Philipper Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Und wir werden lesen von die Hoffnung für alle Versionen. Für mich ist es sehr einfach zu lesen, diese Versionen. Matthias, bitte hilf uns mit der Lesung, danke. Ich habe die Texte hier, aber vielleicht ist es besser in deiner... Kannst du das lesen?
Ja. Okay. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, wird mir nicht müde und euch macht es sicher. Hütet euch vor diesen Menschen, die Böses tun, vor diesen falschen Lehrern, vor denen, die die Beschneidung verlangen. Denn wir sind die eigentlich Beschnittenen. Wir dienen Gott durch seinen Geist. Wir sind stolz auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wir verlassen uns nicht mehr auf uns selbst. Dabei könnte gerade ich mich sehr wohl auf mich selbst verlassen. Wenn andere meinen, sie hätten Grund, auf sich selbst zu vertrauen, dann ich noch viel mehr. Ich wurde am 8. Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin eine Hebräer von Hebräern. Was das Gesetz betrifft, war ich ein Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Und was die Gerechtigkeit betrifft, die aus dem Gesetz kommt, war ich ohne Tadel. Aber alles, was mir einmal Gewinn war, habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unermesslichen Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Seinethalben habe ich alles andere verloren und betrachte es als Müll, damit ich Christus gewinne und zu ihm gehöre. Nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit zählt, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die, die durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und auf dem Glauben beruht. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren und an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in seinen Tod hinein ähnlich werde. Dann werde ich auch zur Auferstehung von den Toten gelangen.
Vielen Dank, Matthias. Ja, die Texte ist sehr klein. Da. Lass mich dir eine sehr einfache Frage stellen. Stell dir vor, heute, wenn du diesen Raum verlässt, begegnest du Gott und Gott stellt dir nur eine einzige Frage. Warum sollte ich dich in meine Gegenwart lassen? Was würdest du antworten? Viele Menschen würden etwas sagen wie: Nun, ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin auch kein schlechter Mensch. Ich versuche, anderen zu helfen. Tief im Inneren denken die meisten von uns etwas Ähnliches. Wenn unsere guten Dinge mehr wiegen als unsere schlechten Dinge, dann wird alles gut sein. Es ist wie eine moralische Waage. Gute Taten, schlechte Taten. Und wir hoffen, dass sich am Ende die Waage zu unseren Gunsten neigt. Aber der Apostel Paulus sagt hier im Brief an die Philipper etwas sehr Radikales. Er sagt, diese Art zu denken ist vollkommen falsch. Denn vor Gott gibt es keine Menschen, die gut genug sind. Darum ist die zentrale Botschaft dieses Abschnittes diese. Es ist nicht meine Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit von Christus. Und ich glaube, das soll der Titel dieser Predigt sein. Es ist nicht meine Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit von Christus. Auf der Grundlage des Textes, den wir heute gelesen haben, möchte ich 3 Punkte entwickeln. Der erste Punkt ist die Warnung von Paulus, die Gefahr, auf Religion zu vertrauen. Paulus beginnt das Kapitel mit einer starken Warnung. Er warnt von religiösen Menschen, die lehrten, dass man bestimmte religiöse Werke tun muss, um wirklich von Gott angenommen zu werden. In ihrem Fall war es die Beschneidung und die jüdischen Traditionen. Aber das Problem war nicht die Praxis selbst. Das Problem war, das Vertrauen darauf zu setzen. Zu glauben, dass Religion uns rechtfertigen kann. Paulus sagt etwas Revolutionäres hier. Das wahre Volk Gottes ist nicht das Volk, das auf Rituale vertraut, sondern das Volk, das Gott durch den Geist dient, das sich in Christus ruht und das nicht auf das Fleisch vertraut. Das bedeutet, es vertraut nicht auf seine eigenen Verdienste. Der Reformator Johannes Calvin schrieb einmal: Das menschliche Herz ist eine Fabrik von Gützen. Und eine der gefährlichsten Gützen ist dieser: zu glauben, dass wir gut genug für Gott sind. Wenn du jemanden auf der Straße fragst, bist du ein guter Mensch? Ist die Antwort fast immer dieselbe: ja, ziemlich. Niemand antwortet: eigentlich bin ich schrecklich. Danke für die Frage. Nein. Wir denken fast immer, dass wir die moralische Prüfung bestehen. Aber die Bibel sagt, dass der Maßstab Gottes vollkommen ist. Und genau hier beginnt das Problem. Der zweite Punkt heute Morgen ist der beeindruckende religiöse Lebenslauf von Paulus. In Philippe Kapitel 3 macht Paulus etwas Unerwartetes. Er sagt im Grunde: wenn jemand auf seine Religion vertrauen könnte, dann ich. Und dann beginnt er, seinen geistlichen Lebenslauf aufzuzählen. Am achten Tag beschneiden. Ist beschneiden oder beschnitten? Beschnitten. Vielen Dank, Heinz. Aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer, ein einfacher Verfolger der Gemeinde. Wir erinnern uns, am Anfang verfolgte er die Christen. Und nach dem Gesetz war er untadelig. Mit anderen Worten, Paulus war die geistliche Elite. Wie die Franzosen sagen, die Crème de la Crème. Ist das, wo ist Lydia? Nein, ist nicht hier. Ist die Aussprache richtig? Die Crème de la Crème? Wir sind la Crème de la Crème. Die Pharisäer waren die diszipliniertesten, die fleißigsten, die engagiertesten. Wenn es heute religiöse Lebensläufe gäbe, wäre das Profil von Paulus beeindruckend. Stell dir die Beschreibung vor. Paulus von Tarsus, Spezialist für das mosaische Gesetz, Master in Religion, Doktorat in rabbinischer Tradition, geistliches Niveau, fortgeschrittener Pharisäer. Aber Paulus kam zu einer schockierenden Schlussfolgerung. Er sagt, alles das halte ich für Verlust. Er benutzt sogar ein sehr starkes Wort. Abfall, Müll, Dreck, Mist. Im Vergleich zu Christus ist es nichts wert. Der Prediger Charles Spurgeon sagte einmal, der schlimmste Stolz ist nicht der Stolz des Sünders. Es ist der Stolz des Religiösen. Den religiösen Stolz lässt einen Menschen denken, ich brauche keine Gnade. Viele Menschen glauben, dass sie gute Menschen sind. Aber was passiert, wenn wir unser Leben mit dem Maßstab Gottes messen? Bei Kompass sind wir nicht religiös. Also machen wir heute eine kleine Probe. Wir schauen eine Zeichentrick-Animation. Aber passt gut auf. Dieses Video zeigt eine Lüge, die viele Menschen draußen glauben. Lass uns diese Animation anschauen.
Darf ich vorstellen, Herr Freundlich? Du denkst, du bist freundlich? Dieser Mensch ist wirklich freundlich.
Nun, ich versuche immer, das Richtige zu tun.
Er ist so freundlich, dass er, wenn gute Menschen in den Himmel kommen, ganz vorne dabei sein wird.
Ach, Unsinn.
Okay, Herr Freundlich. Hast du dich denn an die 10 Gebote gehalten?
So ziemlich.
Wäre es okay, wenn wir sie uns mal anschauen, um zu sehen, wie gut du wirklich bist?
Okay.
Hervorragend. Hier ist eins. Du sollst nicht lügen. Herr Freundlich, hast du schon einmal gelogen?
Ja, wer hat das denn nicht?
Wie nennst du jemanden, der lügt?
Ein Lügner?
Gut. Wie wäre es mit einem anderen Gebot? Du sollst nicht stehlen. Hast du jemals etwas gestohlen, auch nur einmal?
Nö.
Aber du hast mir gerade erst gesagt, dass du ein Lügner bist.
Naja, ich habe als Kind einmal ein paar Süßigkeiten geklaut.
Und wie nennst du jemanden, der stiehlt?
Ein Dieb.
Gut. Versuchen wir ein anderes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen.
Oh, das ist einfach. Ich habe noch nie meine Frau betrogen.
Hi, Süße.
Oh, Baby.
Jesus sagt, wenn du eine Frau auch nur mit Lust ansiehst, hast du in deinem Herzen bereits mit ihr die Ehe gebrochen.
Oh, richtig.
Noch eins. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Hast du Gottes Namen schon mal als Schimpfwort benutzt?
Oh mein...
Das, Herr Freundlich, nennt man Gotteslästerung. Gott gab dir Leben und Atem und alles, was du hast, und du ziehst seinen Namen in den Schmutz. Also, nach deiner eigenen Aussage bist du ein Lügner, ein Dieb, ein Lästerer und ein Ehebrecher im Herzen. Und das sind nur 4 der 10 Gebote.
Schon gut. Ich bin also nicht perfekt.
Naja, tatsächlich ist es sogar noch schlimmer. Stell dir vor, man könnte dir einen Speicherchip ins Gehirn einsetzen, der alle deine privaten Gedanken für eine ganze Woche aufzeichnet und sie dann auf einer großen Leinwand abspielt, sodass alle deine Freunde und Verwandten sie sehen können.
Das wäre peinlich.
Ja, ich weiß. Die Bibel sagt, dass Gott alles weiß, sogar die verborgenen Gedanken deines Herzens.
Naja, verglichen mit manchen Menschen bin ich ein Heiliger.
Das stimmt. Aber der Maßstab ist Gottes Gesetz, nicht andere Menschen. Nebenbei, selbst wenn du nur 5-mal am Tag sündigen würdest, dann macht das in einem Jahr zusammen 1825 Sünden. Wenn du 70 Jahre alt wirst, dann hast du Gottes Gesetz über 127.000 Mal gebrochen. Am Tag des Gerichts wirst du für jede Sünde Rechenschaft ablegen, denn die Bibel sagt, jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben.
Aber Gott wird mir vergeben, richtig?
Nun, versuchen wir das mal vor Gericht.
Schauen Sie, ich weiß, dass ich das Gesetz andauernd breche, aber hey, können Sie es nicht einfach, durchgehen lassen?
Nur ein korrupter Richter würde darauf eingehen. Ein guter Richter würde sagen,
das Recht verlangt, dass Sie für Ihre Verbrechen bezahlen. Oh.
Gott ist kein korrupter Richter. Er ist ein heiliger, gerechter Richter. Er hasst Sünde. Jesus warnte uns davor, dass am Tag des Gerichts jeder, der gegen Gott gesündigt hat, gerechterweise an einem schrecklichen Ort enden wird, nämlich in der Hölle. Daraus wird es für alle Ewigkeit kein Entkommen geben.
Aber wie kann dann irgendjemand in den Himmel kommen?
Es gibt nur einen Weg. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn Jesus sandte, um ein perfektes Leben zu führen. Er hat niemals gesündigt, nicht ein einziges Mal. Und dann hat Jesus sich bereit erklärt, die Strafe für schuldige Sünder auf sich zu nehmen. Er wurde ausgepeitscht, geschlagen und an ein Kreuz genagelt und starb, um der Gerechtigkeit Genüge zu leisten und Sünder befreien zu können. Dann ist Jesus vom Grab auferstanden und hat den Tod besiegt. Du kannst dir das ewige Leben nicht verdienen. Es ist Gottes Geschenk für jeden, der sich demütigt und zu Jesus kommt. Er wird dir vergeben, dich reinwaschen und dir ein neues Herz geben. Mit neuen Sehnsüchten. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Also hör auf, für dich selbst zu leben. Wende dich von deinen Sünden ab und komme zu Jesus. Dann lies deine Bibel und gehorche ihr. Finde eine gute Kirche, welche dir beim Wachstum helfen kann. Und dann mache dich auf und erzähle anderen Menschen von der guten Nachricht.
Okay, das war etwas Besonderes. Interessante Art zu lernen, oder? Klarer kann man es kaum erklären. Ich werde das Video später auch in unsere WhatsApp-Gruppe schicken, falls ihr es mit anderen teilen möchtet. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt heute Morgen. Die wahre Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir durch Glauben empfangen. Nachdem Paulus die Idee unsere eigene Gerechtigkeit zerstört hat, zeigt er uns die Wahrheit des Evangeliums. Es sagt in Vers 9, ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben an Christus. Hier ist das Herz des Evangeliums. Es gibt zwei mögliche Wege. Der erste Weg ist die eigene Gerechtigkeit. Das bedeutet, versuchen, gut genug zu sein, versuchen, Verdienste zu sammeln, versuchen, die moralische Waage auszugleichen. Und dann gibt es den anderen Weg, die Gerechtigkeit von Christus. Und das bedeutet eine perfekte Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die wir nicht verdienen. Eine Gerechtigkeit, die wir nicht gewinnen können. Eine Gerechtigkeit, die wir durch Glauben empfangen. Der Reformator Martin Luther sagte etwas Erstaunliches, als er diese Wahrheit entdeckte. Als ich verstand, dass die Gerechtigkeit Gottes ein Geschenk ist, fühlte ich mich, als wäre ich durch die Tore des Paradieses gegangen. Die Rettung ist kein Preis für gute Menschen. Sie ist ein Geschenk für Menschen, die Christus vertrauen. Darum wiederholen wir noch einmal die zentrale Wahrheit. Nicht meine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Christus. Ich möchte mit einer Geschichte enden. Ich frage euch vielleicht, warum erzähle ich immer eine Geschichte? Ganz einfach. Geschichten sind leicht zu merken. Und wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, erinnert ihr euch auch an die Botschaft. Das ist nur eine kleine Strategie. Also gut. Vor vielen Jahrhunderten lebte einmal ein Prinz. Dieser Prinz liebte es, verkleidet aus dem Palast zu gehen. Er wollte nicht immer wie ein König behandelt werden. Er wollte sehen, wie die einfachen Menschen leben. Darum zog er oft einfache Kleidung an, wie ein Bauer, und ging durch die Stadt. Eines Tages, als er durch die Straßen ging, sah er einen Bettler. Dieser Mann war extrem arm. Seine Kleidung war zerrissen. Sein Gesicht zeigte viele Jahre von Hunger und Leiden. Der Prinz ging zu ihm und begann mit ihm zu sprechen. Er fragte ihn nach seinem Leben, nach seiner Geschichte, nach seinen Träumen. Und nachdem er lange zu gehört hatte, tat der Prinz etwas völlig Unerwartetes. Er zog seine königlichen Kleider aus, seine Kleidung als Prinz, und er gab sie dem Bettler. Dann nahm er die Kleidung des Bettlers und zog sie selbst an. Der Bettler war völlig sprachlos. Er verstand nicht, was gerade passierte. Aber der Prinz sagte zu ihm: Jetzt geh zum Palast. Wenn die Menschen dich in diesen Kleidern sehen, werden sie dich behandeln, als wärst du ich. Und genau so geschah es. Als der Bettler im Palast ankam, gekleidet in den Kleidern des Prinzen, verbeugten sie die Wächter. Die Türen öffneten sich. Die Diener empfingen ihn. Nicht, weil er würdig war. Nicht, weil er sein Leben verändert hatte. Sondern, weil er die Kleidung des Prinzen trug. Und genau, liebe Gemeinde, das sagt das Evangelium, das mit uns geschieht. Wir kommen vor Gott mit einem zerbrochenen Leben, mit unserer Sünde, mit unserer Schuld, mit einer Gerechtigkeit, die nicht ausreicht. Aber Christus tut etwas Unglaubliches. Christus nimmt unsere Schuld, Christus nimmt unsere Sünde, Christus nimmt unseren Platz am Kreuz. Und dann gibt er uns etwas, das wir nicht verdienen. Seine perfekte Gerechtigkeit. Darum sieht Gott, wenn er uns anschaut, nicht zuerst unser Leben. Er sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und darum öffnen sich die Türen des Reiches Gottes. Nicht, weil wir würdig sind, sondern weil wir mit Gerechtigkeit von Christus bekleidet sind. Der Theologe John Stott drückte es einmal so aus: Das Wesen der Sünde ist, dass der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Das Wesen der Rettung ist, dass Gott sich an die Stelle des Menschen setzt. Christus nahm unseren Platz, damit wir seinen Platz empfangen können. Darum können wir heute in Freiheit leben. Nicht indem wir versuchen, die Liebe Gottes zu verdienen, sondern indem wir in der Gnade Gottes ruhen. Und darum möchte ich, dass du diese Wahrheit erinnerst, wenn du heute von hier nach Hause gehst. Das Evangelium sagt nicht: Sei gut genug, dann wird Gott dich annehmen. Nein, das Evangelium sagt: Christus war vollkommen gerecht. Und wenn du ihm vertraust, gehörst seine Gerechtigkeit jetzt dir. Darum ist die Wahrheit, die unser Leben verändert, diese. Nicht meine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Christus. Amen. Beten wir. Danke, Herr, für deine Gerechtigkeit. Danke für deine Gnade. Danke, weil wir in dir Rettung haben. Wir empfangen dieses wunderbare Geschenk. Und wir danken dir. Du bist unser Herr und Retter. Und deine Liebe bleibt für immer. Danke, Jesus. Amen.